1945. Das Dritte Reich steht am Abgrund. Die Städte liegen in Trümmern, die Fronten brechen zusammen und die Alliierten rücken von allen Seiten vor. Doch Adolf Hitler klammert sich weiter an die Macht, während die Bevölkerung Deutschlands unter unsäglichem Leid leidet. Willkommen zurück zu Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. In dieser Episode werfen wir einen Blick auf die letzten Tage des nationalsozialistischen Regimes und auf den katastrophalen Preis, den die Welt für Hitlers Größenwahn zahlen musste.
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Der Krieg, den Adolf Hitler 1939 entfesselte, war zunächst eine Serie von schnellen und scheinbar mühelosen Siegen. Doch die Jahre 1942 und 1943 markierten einen Wendepunkt. Ein Moment, in dem das Blatt sich gegen das Deutsche Reich wendete und die Grundlagen für seine Niederlage gelegt wurden. Die erste große Zäsur war die Schlacht von Stalingrad. Im Sommer 1942 startete Hitler die Operation Blau, eine Offensive, die auf die Eroberung der sowjetischen Ölquellen im Kaukasus abzielte. Doch die Offensive geriet ins Stocken und die Wehrmacht wurde in den Straßen von Stalingrad in erbitterte Kämpfe verwickelt. Die Stadt wurde zum Symbol für den unbedingten Widerstand der Roten Armee und die Sturheit Hitlers, der jede strategische Vernunft über Bord warf. Im November 1942 starteten die sowjetischen Truppen eine groß angelegte Gegenoffensive, die zur Einkesselung der 6. Armee unter General Paulus führte. Wochenlang hielten die eingeschlossenen Soldaten der Wehrmacht den Angriffen stand, doch die Versorgung brach zusammen und die Kälte forderte unzählige Opfer. Im Februar 1943 kapitulierten die Überlebenden, eine der größten Niederlagen der deutschen Militärgeschichte. Die Niederlage von Stalingrad hatte nicht nur militärische Konsequenzen. Sie war ein psychologischer Schlag für das Deutsche Reich und ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Die Propaganda bemühte sich, die Bedeutung der Niederlage herunterzuspielen, doch die Wahrheit war unübersehbar. Das Deutsche Reich war nicht unbesiegbar. Während die Ostfront sich zu einem Desaster entwickelte, verschärfte sich auch die Lage an anderen Fronten. Im Juni 1942 landeten die Alliierten in Nordafrika, wo sie die Truppen des Deutschen Afrikakorps unter General Rommel in die Defensive zwangen. Die Schlachten in El Alamein und später in Tunesien zeigten, dass die Achsenmächte ihre Offensive nicht mehr aufrechterhalten konnten. Hinzu kam die stetig wachsende Überlegenheit der Alliierten in der Luft. Ab 1943 begann die strategische Bombardierung deutscher Städte, die nicht nur militärische Ziele traf, sondern auch die Zivilbevölkerung schwer in Anspruch nahm. Städte wie Hamburg, Dresden und Köln wurden zu Trümmerlandschaften und die Moral der Bevölkerung begann zu bröckeln. Der Krieg, der einst als Triumph gefeiert wurde, kam nun in die deutschen Wohnzimmer. Auch auf der Atlantikfront geriet das Deutsche Reich in die Defensive. Die U-Boot-Kriegsführung, die in den frühen Kriegsjahren erfolgreich gewesen war, verlor an Effektivität, da die Alliierten neue Technologien wie Radar und Enigma-Entschlüsselung einsetzten. Der Wolfsrudeltaktik der deutschen U-Boote wurde Einhalt geboten und die alliierte Versorgung über den Atlantik konnte weitgehend gesichert werden. Die Wende des Krieges zeigte, dass Hitlers Strategie nicht auf langfristigen Erfolg ausgelegt war. Seine Fixierung auf Eroberung und Vernichtung ließ keinen Raum für strategische Anpassungen. Die Verluste an den Fronten und die Zerstörung in der Heimat machten deutlich, dass das Deutsche Reich auf eine Katastrophe zusteuerte. Während sich der Zweite Weltkrieg gegen das Deutsche Reich wandte, wurde die Zerstörung der deutschen Städte zu einem zentralen Merkmal des Konflikts. Von 1942 an intensivierten die Alliierten ihre Luftangriffe auf deutsche Ballungszentren mit dem Ziel, die Infrastruktur des Regimes zu zerstören und die Moral der Bevölkerung zu brechen. Der britische Luftmarschall Arthur Harris, der für die strategische Bombardierung Deutschlands verantwortlich war, formulierte es klar. Das Ziel ist es, die industriellen Zentren Deutschlands zu pulverisieren und die Fähigkeit des Feindes zur Kriegsführung zu zerstören. Doch in Wirklichkeit trafen die Angriffe nicht nur militärische und industrielle Ziele. Sie brachten unermessliches Leid über die Zivilbevölkerung. Hamburg war eines der ersten und schlimmsten Beispiele für diese neue Art der Kriegsführung. Im Juli 1943 starteten die Alliierten die Operation Gomorra, eine Serie von Bombenangriffen, die die Stadt in eine Hölle verwandelten. Feuerstürme, ausgelöst durch die gezielte Kombination von Spreng- und Brandbomben, vernichteten ganze Stadtteile. Zehntausende Menschen starben, viele verbrannten in ihren Kellern oder erstickten im Rauch. Die Bilder von Hamburg gingen um die Welt und zeigten die zerstörerische Kraft der alliierten Luftwaffe. Die Bombardierung deutscher Städte war jedoch nicht nur ein militärisches Unterfangen. Sie war auch Teil eines psychologischen Krieges. Städte wie Köln, Dresden und Berlin wurden gezielt angegriffen, um die Moral der Bevölkerung zu brechen. In Dresden, im Februar 1945, führte ein massiver Angriff zu einer der größten Zerstörungen des Krieges. Die Stadt, voller Flüchtlinge aus den Ostgebieten, wurde innerhalb weniger Stunden in Trümmer gelegt. Schätzungen zufolge starben bis zu 25.000 Menschen in diesem Inferno. Für die deutsche Bevölkerung waren die Luftangriffe ein Albtraum, der den Krieg in die Heimat brachte. Sirenen, Bombenkrater, brennende Häuser, die Realität des Krieges wurde mit jeder Angriffswelle greifbarer. Die Menschen suchten Schutz in Luftschutzbunkern, doch selbst diese boten keine Garantie. Viele, die dachten, sie seien sicher, wurden unter den Trümmern ihrer Schutzräume begraben. Die Propaganda des Regimes versuchte, die Zerstörungen herunterzuspielen und die Bevölkerung zu mobilisieren. Jede Bombe bringt uns dem Sieg näher, lautete eine der Parolen. Doch die Realität sah anders aus. Die Zerstörung der Städte führte zu einer tiefen Erschöpfung und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Der Alltag wurde von Angst und Entbehrung geprägt und die Unterstützung für das Regime begann zu bröckeln. Doch trotz der massiven Zerstörungen gelang es dem Regime, die Kriegsproduktion aufrechtzuerhalten. Fabriken wurden in ländliche Gebiete verlegt und Zwangsarbeiter mussten unter unmenschlichen Bedingungen weiterarbeiten. Dies war ein Beweis für die organisatorische Effizienz, aber auch für die Rücksichtslosigkeit des Regimes, das bereit war, jede Ressource zu opfern, auch die Menschen. Die Zerstörung der deutschen Städte war ein grausames Kapitel des Zweiten Weltkriegs. Sie zeigte, wie der Krieg nicht nur auf Schlachtfeldern, sondern auch in den Wohngebieten der Menschen ausgetragen wurde. Doch sie war auch ein Zeichen für den nahenden Untergang des Regimes, das immer weniger in der Lage war, seine Bevölkerung zu schützen. . 1944 stand das Deutsche Reich vor einem militärischen Desaster. Die Fronten, die einst Symbole für Hitlers expansive Eroberungspolitik waren, brachen unter dem Druck der alliierten und sowjetischen Streitkräfte zusammen. Die Wehrmacht, einst als nahezu unbesiegbar dargestellt, war nun erschöpft, unterversorgt und in die Defensive gedrängt. Der Zusammenbruch begann an der Ostfront, wo die sowjetische Rote Armee nach Jahren der brutalen Kämpfe zur Gegenoffensive überging. Die Operation Bagration im Sommer 1944, eine der größten militärischen Operationen des Zweiten Weltkriegs, zerschlug die Heeresgruppe Mitte der Wehrmacht und öffnete den Weg nach Polen. Innerhalb weniger Wochen wurden deutsche Truppen über hunderte Kilometer zurückgedrängt. Städte wie Minsk und Vilnius wurden befreit und die Frontlinie verschob sich unaufhaltsam nach Westen. Für die deutschen Soldaten war die Ostfront ein Albtraum. Der sowjetische Vormarsch war erbarmungslos und die Verluste auf beiden Seiten waren gigantisch. Doch während die Rote Armee durch massive Nachschubwege und neue Truppen verstärkt wurde, kämpfte die Wehrmacht mit schwindenden Ressourcen. Munition, Treibstoff und vor allem Männer wurden knapp. Viele der jungen Soldaten, die nun an die Front geschickt wurden, waren kaum ausgebildet und hatten keine Chance gegen die erfahrenen sowjetischen Einheiten. Auch an der Westfront verschärfte sich die Lage. Nach der erfolgreichen Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, dem D-Day, begannen britische, amerikanische und kanadische Truppen die deutschen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. Der Vorstoß durch Frankreich war schneller als erwartet. Paris wurde im August 1944 befreit und bis zum Herbst hatten die Alliierten die Grenze zum Deutschen Reich erreicht. Die Ardennenoffensive, Hitlers letzter verzweifelter Versuch, das Blatt im Westen zu wenden, scheiterte im Winter 1944-45. Obwohl die Deutschen zunächst Erfolge erzielten und die Alliierten überraschten, war die Offensive von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Alliierten hatten Luftüberlegenheit und ausreichende Nachschubwege, während die Wehrmacht erneut unter Versorgungsproblemen litt. Der Rückzug aus den Ardennen markierte das endgültige Ende der deutschen Offensivfähigkeit. Im Süden wurde die Lage ebenfalls kritisch. Italien, das 1943 aus dem Krieg ausgeschieden war, wurde von alliierten Truppen durchquert. Der deutsche Versuch, die Verteidigungslinien in den Apenninen aufrechtzuerhalten, war letztlich erfolglos. Die Alliierten drangen bis nach Norditalien vor und die deutschen Truppen zogen sich unter schweren Verlusten zurück. Der Zusammenbruch an den Fronten war nicht nur eine militärische Katastrophe, sondern hatte auch gravierende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Millionen von Menschen flohen vor der herannahenden Front, insbesondere im Osten, wo die Angst vor den sowjetischen Truppen groß war. Flüchtlingsströme, Hunger und Chaos prägten das Bild des letzten Kriegsjahres. Viele Deutsche, die einst den Versprechungen des Regimes geglaubt hatten, erkannten nun, dass der Krieg nicht nur verloren war, sondern ihr Land in Trümmern lag. Doch trotz der aussichtslosen Lage weigerte sich Hitler, die Realität anzuerkennen. Er befahl sinnlose Verteidigungsstellungen, verweigerte strategische Rückzüge und erwartete von seinen Generälen bedingungslosen Gehorsam. Die Opfer unter den Soldaten und der Bevölkerung stiegen ins Unermessliche, doch das Regime hielt an seiner ideologischen Starrheit fest. Der Zusammenbruch an den Fronten war der Beginn vom Ende des Dritten Reiches. Die einstige Expansionsmaschinerie war zu einer Verteidigungsarmee geworden, die in den letzten Zügen lag. Für die deutsche Bevölkerung und die Soldaten an den Fronten war klar, der Krieg war verloren und das Ende war unausweichlich. Im Frühjahr 1945 war das Deutsche Reich ein Schatten seiner selbst. Die Alliierten drangen von Westen vor, die Rote Armee näherte sich von Osten und die deutsche Hauptstadt Berlin war zum Symbol des nahenden Untergangs geworden. Inmitten dieses Chaos zog sich Adolf Hitler in den Führerbunker unter der Reichskanzlei zurück. Ein Ort, der in den letzten Wochen des Krieges zur Bühne seines persönlichen und politischen Endes wurde. Der Bunker, tief unter der Erde und durch meterdicke Betonwände geschützt, war ein klaustrophobischer Zufluchtsort. Hier verbrachte Hitler seine letzten Tage, umgeben von einem schrumpfenden Kreis aus engsten Vertrauten, darunter Eva Braun, Josef Goebbels, Albert Speer und einige seiner Generäle. Doch die Realität draußen ließ sich auch in diesen sterilen Wänden nicht ignorieren. Ab Anfang April war die Lage in Berlin hoffnungslos. Die Rote Armee hatte die Oder überschritten und die Stadt vollständig eingekesselt. Luftangriffe und Artilleriebeschuss verwandelten die Straßen Berlins in ein Trümmerfeld. Währenddessen gab Hitler weiterhin Befehle, die von seinen Generälen nur noch widerwillig ausgeführt wurden. Er verlangte Gegenangriffe, die nicht mehr möglich waren, und sprach von Wunderwaffen, die die Wende bringen sollten. Fantasien eines Mannes, der die Realität längst aus den Augen verloren hatte. Der Alltag im Bunker war geprägt von Routine und Resignation. Hitler hielt endlose Besprechungen ab, studierte Karten und hörte Berichte, die fast immer schlechte Nachrichten brachten. Seine körperliche Verfassung war deutlich gezeichnet von den Jahren des Krieges, den Belastungen der Diktatur und möglicherweise von Medikamenten, die ihm sein Leibarzt Theodor Morell verschrieb. Berichten zufolge zitterten seine Hände unkontrolliert und sein Blick wirkte oft leer und geistesabwesend. In den letzten Tagen nahm die Atmosphäre im Bunker eine immer düsterere Wendung. Am 29. April, während die sowjetischen Truppen bereits in den Straßen von Berlin kämpften, heiratete Hitler Eva Braun in einer kurzen Zeremonie im Bunker. Nur wenige Stunden später diktierte er sein politisches und privates Testament, in dem er die Schuld am Krieg der internationalen Judenheit und dem Bolschewismus zuschob. Ein letztes Beispiel seiner ideologischen Verblendung. Am 30. April 1945, gegen Nachmittag, begingen Hitler und Eva Braun gemeinsam Selbstmord. Während Eva Braun Gift nahm, erschoss sich Hitler in seinem privaten Arbeitszimmer. Die Leichen wurden, wie von Hitler angeordnet, im Garten der Reichskanzlei verbrannt. Ein verzweifelter Versuch zu verhindern, dass sein Körper wie der Mussolinis als Trophäe ausgestellt würde. Die Nachricht von Hitlers Tod verbreitete sich schnell, sowohl im Bunker als auch darüber hinaus. Für viele seiner Anhänger bedeutete sein Tod das Ende ihrer Hoffnung. Doch für die Welt war es ein Symbol des Zusammenbruchs des Regimes, das so viel Leid über Europa gebracht hatte. Die letzten Tage im Führerbunker waren eine Tragödie der Selbstzerstörung. Sie zeigten einen Diktator, der bis zuletzt an seinen Wahnvorstellungen festhielt, während die Welt um ihn zusammenbrach. Für die Menschen in Berlin, die im Chaos und unter dem Beschuss der Alliierten lebten, war der Tod Hitlers jedoch kein Ende des Leids. Der Krieg und seine Folgen sollten noch lange nachhallen. Als am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches unterzeichnet wurde, ging der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell zu Ende. Doch der Frieden brachte nicht sofort Erleichterung. Die Folgen des Krieges, die Verwüstung, das Land und die Spaltung sollten Deutschland und die Welt für Jahrzehnte prägen. Die Bilanz des Krieges war erschütternd. Über 60 Millionen Menschen waren tot, davon allein mehr als 6 Millionen Juden, die dem Holocaust zum Opfer gefallen waren. Die deutschen Städte lagen in Trümmern, ihre Wirtschaft war am Boden und Millionen von Menschen hatten ihr Zuhause verloren. Flüchtlingsströme prägten das Bild der Nachkriegszeit, während Millionen von Vertriebenen und Displaced Persons versuchten, einen neuen Anfang zu finden. Für die deutsche Bevölkerung war das Kriegsende ein Moment der Befreiung, aber auch der totalen Ernüchterung. Die Nazi-Propaganda, die bis zuletzt den Sieg versprochen hatte, wurde durch die Realität der Niederlage zerschmettert. Viele Deutsche standen vor dem Nichts, ohne Hab und Gut, oft getrennt von ihren Familien und ohne eine klare Perspektive. Die Alliierten übernahmen die Kontrolle über Deutschland und teilten das Land in 4 Besatzungszonen auf. Die sogenannte Entnazifizierung wurde eingeleitet, um die ideologischen Strukturen des Nationalsozialismus zu zerstören. Dies bedeutete nicht nur die Verfolgung der Hauptverantwortlichen durch die Nürnberger Prozesse, sondern auch die Entlassung von Millionen von Menschen aus öffentlichen Ämtern, die mit dem Regime kollaboriert hatten. Doch die Entnazifizierung war nicht nur ein administrativer Prozess. Sie zwang die deutsche Gesellschaft, sich mit ihrer Rolle während des Krieges auseinanderzusetzen. Für viele war dies ein schmerzhafter Prozess, der nicht nur Schuld und Verantwortung, sondern auch Scham und Wut auslöste. Jahrzehntelang wurde in Deutschland darüber diskutiert, wie man mit der Vergangenheit umgehen sollte. Ein Prozess, der bis heute anhält. Die politischen Folgen des Krieges waren ebenso tiefgreifend. Deutschland wurde in Ost und West geteilt und der Beginn des Kalten Krieges bedeutete, dass die einstige Einheit des Landes für Jahrzehnte verloren war. In der Bundesrepublik Deutschland begann ein langsamer Wiederaufbau, der von der Unterstützung durch den Marshallplan geprägt war. Die DDR hingegen wurde unter sowjetischem Einfluss zu einem sozialistischen Staat geformt. Doch die Folgen des Krieges waren nicht nur auf Deutschland beschränkt. Die Weltordnung hatte sich radikal verändert. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um zukünftige Konflikte zu verhindern, und die Gräueltaten des Holocaust führten zur Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Gleichzeitig entstanden neue Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion, die die Nachkriegszeit prägten. Für die Überlebenden des Holocaust und andere Opfergruppen des Nationalsozialismus war das Kriegsende jedoch oft nur der Beginn eines weiteren Kampfes. Viele hatten ihre Familien verloren, ihre Heimat war zerstört und die Gesellschaft, in die sie zurückkehrten, war oft nicht bereit, sie zu akzeptieren. Die Rückkehr zur Normalität war für sie ein langer und schwieriger Weg. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs sind bis heute spürbar. Sie haben die Welt verändert, die Gesellschaften geprägt und die Erinnerung an die Schrecken des Krieges zu einer dauerhaften Mahnung gemacht. Der Preis, den die Welt für diesen Konflikt zahlte, war unvorstellbar hoch. Und er bleibt eine Verpflichtung, die Lehren der Geschichte niemals zu vergessen. Der Zusammenbruch des Dritten Reichs war unvermeidlich, doch die Spuren seines Terrors und seiner Zerstörung sind bis heute spürbar. In der nächsten und letzten Episode werfen wir einen Blick auf die Lehren aus Hitlers Aufstieg und Fall und darauf, was wir tun können, um sicherzustellen, dass sich eine solche Katastrophe niemals wiederholt.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.